So hello everybody, please pay attention. We are about to make a turn. Please hold on very tight to any handrail or remain seated, please. It's gonna be over in a moment, but please remain seated. We're gonna make a turn to leave Cape Horn. Thank you.
Ja, da halten sich besser alle gut fest. Die raue See vor Kap Horn ist legendär. Die Südspitze Südamerikas zu umfahren, das war und ist eine Herausforderung. So viele Schiffe sind hier gesunken, so viele Seeleute haben hier ihr Leben gelassen. Heute, im Zeitalter von Radar und GPS, ist das alles einfacher als einst mit dem Segelschiff. Aber gegen einen richtigen Sturm hilft das alles nichts. Es wird rau und wild heute in den Radioreisen. Aber wir werden sehen, die Menschen, die am und mit dem Meer leben, die lieben es über alles. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Raue See, die gibt es auch in Deutschland. Die Nordsee hat es in sich. Wir besuchen heute Menschen, die nicht an, sondern in der Nordsee leben und regelmäßig von ihr besucht werden. Landunter heißt das dann auf den Halligen, den kleinen Hügeln im Wattenmeer. Wir lernen außerdem eine Leuchtturmwärterin aus Boston kennen, die 20 Jahre lang in ihrem Leuchtturm gelebt hat. Und wir fahren zum legendären Kap Horn nach Feuerland. Die erste Musik bringt uns schon mal Richtung Norden. Das Tor zur Nordsee, das ist eindeutig Hamburg. Hier sind zwei Hamburger Altmeister, der eine jünger als der andere. Jedenfalls Udo Lindenberg und Jan Delay sind sich einig. Eigentlich sind sie ganz anders.
Termine in der Disco, vor Gericht und bei der Bank. Da schick ich einfach meine Vize-Egos und das wahre Ich bleib lieber im Schrank. Oh, ich sage, ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Oh ja, 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 ja. Und das werd ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen.
Mit Mitten im Meer sind die Radioreisen heute unterwegs, also nicht direkt auf hoher See, schon mit Boden unter den Füßen. In unserer ersten Geschichte da ist dieser Boden kein Fels, kein Geröll und auch keine Insel, sondern flaches Marschland. Die Hallighoge liegt im Wattenmeer, eine kleine Erhebung gerade so hoch, dass sie bei Flut nicht überspült wird. Bei normaler Flut. Bei Sturmflut steht die ganze Hallig im Wasser und nur die Häuser schauen noch raus. Denn die stehen auf kleinen Hügeln, den Warften. Die Hallig-Leute haben sie gebaut, damit sie nicht bei jedem Hochwasser mit Hab und Gut weggespült werden. Das Leben auf einer Hallig ist etwas sehr Besonderes. Die Gezeiten bestimmen, was, wann und wie erreichbar ist. Und bei Sturm und Flut, da ist dann gar nichts mehr erreichbar. Aber die Menschen, die Mechthild Müser auf der Hallighoge getroffen hat, die würden niemals mit dem Festland tauschen.
Er ist allgegenwärtig, der Wind. Mal flüsternd, mal aufbrausend, nichts hält ihn auf. Wie könnte es anders sein? Da ist nur Leere bis zum Horizont. Seegraswiesen auf Marschboden. Die grüne Hallig, über die der Wind hinwegfegt, sie ragt nur einen Meter aus der grauen Nordsee oder eben aus dem Watt, dieser einzigartigen Landschaft, die regelmäßig zwischen zwei Daseinsformen wechselt. Mal ist sie See, mal Land. In der würzigen Luft tanzen Vogelschwärme rund um Hoge, als sei das Leben ein einziges Fest.
Wir leben sowieso mit der Natur, egal ob wir Frühling oder Winter, Sommer oder Herbst haben. Also die Natur bestimmt unser Leben, Ebbe und Flut bestimmt unser Leben. Da denken wir überhaupt gar nicht mehr drüber nach.
Die Autorin Gertrude von Holt hat schon ein Buch mit Geschichten von Hoge veröffentlicht. Gerade schreibt sie ein zweites. Als Kind war sie viel bei ihren Großeltern auf der Hallig. Jetzt lebt sie hier auf der Ökelitz-Warft. Warften sind über die Halligen verstreute, von Menschen aufgeschüttete und bebaute Erdhügel, ungefähr 5 Meter hoch. Das ist wenig für einen Sturm, der vom großen Atlantik herkommt. Und doch machen diese Hügel einen entscheidenden Unterschied aus. Sie ermöglichen Menschen zu siedeln. Hoge hat knapp 100 Bewohner. Eng an eng drängen sich die Häuser auf den Warften, wie Vögel in einem Nest. Bei Sturmfluten sind Wiesen und Weiden überschwemmt. Oft klettert das Wasser noch ein Stück an den Warften hoch und nagt an der Grasnarbe.
Und landunter ereilt uns ja auch nicht unvorbereitet, weil wir werden frühzeitig gewarnt. Die alten Hoger können genau sagen, wann das Wasser wo ist. Und von daher, da machen wir uns gar keine Gedanken mehr drüber. Ich meine, dieser Winter war besonders dunkel und auch besonders nass und unwirtlich. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, wegzufahren. Wir nehmen's, wie's kommt.
Wenn die Sonne scheint und eine leichte Brise weht, steigen aus den Wiesen Lerchen auf, rechts und links vom Pfad. Sie singen mit einer Inbrunst, als hätten sie eine frohe Botschaft zu verkünden. Ein paar Schafe, Rinder und Pferde weiden genüsslich das Seegras ab. Austernfischer, die Feinschmecker am Muschelbuffet im Watt, Goldregenpfeifer und Rotschenkel starksen über das Marschland und stoßen spitze Schreie aus. Einige tragen Rivalenkämpfe aus, indem sie mit gesenktem Kopf aufeinander zumarschieren, Schnabel nach unten. Stille ist nirgends. Kaum vorstellbar, dass manchmal alles unter Wasser steht. Aber das Sturmflutkino auf der Hanswarft, dem Gemeindezentrum der Hallig, zeigt Bilder von den entfesselten Kräften. Pastorin Hildegard Rugenstein, die mit ihrem Mann neben der Kirche auf der Kirchwarft wohnt, ist noch relativ neu auf Hoge und wenig abgebrüht.
Ich habe den Orkan im Februar 22 hier miterlebt, als erste noch größere Sturmflut. Landunter gab es öfter, aber Sturmflut ist dann mit Orkanstärke, Windstärke 10, 12, da darf man auch wirklich nicht mehr rausgehen. Das ist zu gefährlich und das ganze Haus wackelt. Es ist unglaublich laut. Man kann nachts nicht schlafen, weil es zu laut ist. Und die Kräfte von außen dringen auch durch alle Mauern. Also man ist dann auch einfach in so einem Ausnahmezustand. Ich habe dann gekocht und gebacken und gemütliche Sachen gemacht. Das sind Naturgewalten, die kommen und gehen. Also dem ist man ausgeliefert und es ist auch nicht alles schön, aber es geht vorbei.
Ja, wir haben in diesem Jahr relativ viele Landunter gehabt. Durchschnittlich sagen wir eigentlich auf Hallig-Hooge sind so 5-mal im Jahr Landunter. Und in diesem Winter, also in der Zeit von Oktober 23 bis März 24, haben wir 12-mal Landunter gehabt, was eben eine sehr hohe Anzahl war.
Der Klimawandel macht sich bemerkbar. Und die Halligen, die einen Teil der nordfriesischen Küste wie Wellenbrecher schützen, könnten die ersten deutschen Landstriche sein, die untergehen. Michael Klisch, Leiter der Schutzstation Wattenmeer und Bürgermeister von Hooge, ist besorgt.
Die Tiefs bauen sich über der Nordsee offensichtlich sehr viel schneller auf, als das in vergangenen Jahren oder Jahrzehnten der Fall war. Und mit dem sich schneller aufbauenden Tief verändert sich auch die Strömung in der Nordsee und damit dann auch bei Landunter, sodass sowohl die auftreffenden Wellen vielleicht an der Halligkante, aber vor allen Dingen die Strömung innerhalb der Hallig deutlich zugenommen hat, sodass sowohl Wellenschlag in der Hallig, Brandung an der Warft und die Strömung insgesamt im Halliginneren deutlich zugenommen hat.
Wir sitzen auf der Backenswarft im Hallig-Café zum Blauen Pesel, das Klischs Frau betreibt. Pesel, so nennt man in den alten, redgedeckten Hallighäusern die gute Stube. Die Wände sind meist mit niederländischen Fliesen gekachelt, weiß mit blauen Mustern. Gemütlich ist es und keine Sturmflut in Sicht. Der üppigste Pesel auf Hooge aber ist der Königspesel auf der Hanswarft. Ein betagtes Kapitänshaus, das die Besichtigung lohnt, ist es doch komplett erhalten, so wie es vor 350 Jahren eingerichtet wurde. Die Stube, ein Schmuckstück, ringsum verziert mit handgemalten Delfter Kacheln bis zur Decke. Nur Bibelmotive, am unteren Rand ist der jeweilige Bibelvers notiert, für alle, die Nachhilfe brauchen. Ein historischer Schatz ist auch das Kirchlein, das zusammen mit dem Pfarrhaus und einem Friedhof die Kirchwarft krönt.
Also unsere Kirche auf Hallig-Hooge, St. Johannes heißt sie, hat eine sehr besondere Geschichte. Denn sie hat hier mit den Naturgewalten zu tun. 1634 war die sogenannte zweite Mantränke, eine Riesensturmflut, die Nordfriesland zerrissen hat. Von 24 Kirchen wurden 18 zerstört. Viele, viele tausend Tote liegen im Wattenmeer unbeerdigt. Und Hallig-Hooge hatte vorher gar keine Kirche.
Erzählt Pastorin Hildegard Rugenstein. Wir sitzen gequetscht in den engen Bankreihen.
Und nach dieser verheerenden Sturmflut haben die Frauen von Hooge, so wird's erzählt, die Männer waren ja in der Regel auf See, die Frauen haben gesagt, wir brauchen jetzt eine richtige Kirche. Und haben sich umgesehen bei den zerstörten Kirchen und haben in Osterwood hier in der Nähe eine Kirche gefunden, die war noch ziemlich gut erhalten, aber die Menschen waren alle tot. Und da haben die Frauen diese Kirche abgekauft und hier wieder aufgebaut.
Ein Transfer mitsamt Altar, Gestühl, einem Taufbecken aus dem Jahr 1624 und der kunstvoll geschnitzten Kanzel vom Flensburger Bildhauer Heinrich Ringering. Etwa 200 Jahre später, im 19. Jahrhundert, war ein Kruzifix als Strandgut auf Hooge gelandet. Die Figur des gekreuzigten Jesus bekam ein neues Kreuz in den Rücken und hängt jetzt in der Kirche an der Seitenwand, Himmelsrichtung Nordwest. Die Stürme aus Nordwest sind die gefährlichsten. Beim Betreten der Bankreihen knirscht es unter den Füßen. Der Boden besteht nämlich nur aus Muscheln und Sand. Im Mittelgang sind Bretter darüber gelegt, so kann bei Überschwemmungen das Wasser schnell geräuschlos versickern. Die Frauen, die das Kirchlein nach Hooge holten, hatten alles sehr genau durchdacht. Und die Männer, die haben das Werk hoffentlich angemessen bewundert, weil geholfen haben sie ja nicht.
Die sind im Februar losgefahren und sind, wenn es gut ging, im September und sonst im Oktober wiedergekommen. Die Frauen haben alles gemacht. Wir haben jahrhundertelang ein Matriarchat hier gehabt. Und wenn die Männer im Oktober oder September nach Hause kamen, glauben Sie doch nicht, dass die was getan haben. Die haben im Pesel oder in der Küche mit ihren langen Pfeifen gesessen und haben palabert. Aber die Frauen wollten auch gar nicht, dass die Männer was tun. Die wollten sich gar nicht in ihre Arbeit reinreden lassen. Und die Frauen haben immer noch das Sagen.
Die Nacht ist auf Hooge pechschwarz. Straßenlaternen gibt es nicht. Bei klarem Wetter soll der Sternenhimmel großartig sein. Jetzt hängt er gerade voller Wolken. So dringt nur ein zarter Lichtschein von den anderen Warften durchs Dunkel herüber und in der Ferne blinken die Leuchtfeuer zweier Inseln, Pellworm und Amrum. Zur Erholung trägt auch bei, dass bei Tage alles so überschaubar ist. Weite grüne Flächen, ab und zu ein Auto auf schmalen Asphaltbändern, ab und zu eine Pferdekutsche, ab und zu ein Mensch oder zwei. Jede größere Gruppe Touristen. Viele Hoger vermieten Zimmer- oder Ferienappartements. Tagestouristen bleiben nur ein paar Stunden. Sie besteigen die Pferdekutschen oder mieten Fahrräder für eine Rundtour, bevor die Fähre sie wieder zurückbringt. Oder sie laufen bei Ebbe mit einem Wattführer zu Fuß zurück. Abends kommt Hoge dann wirklich zur Ruhe.
Also die größte, schönste Gemeinsamkeit, die ich hier beobachte, ist, wenn ich mit einzelnen Hogern rede. Alle sind glücklich, dass sie hier leben dürfen, weil sie so sehr diese Einmaligkeit zu schätzen wissen. Dieser unbeschreibliche Himmel von morgens bis abends. Ich sehe die Sonne aufgehen und ich sehe die Sonne untergehen. Und man hat diese Weite und die macht gedanklich auch so weit.
Nach der großen Sturmflut 1962 wurde in jedes Haus im oberen Stockwerk ein Schutzraum auf extra stabilen Betonpfeilern ausgebaut. Zumindest dieser Raum soll stehen bleiben, wenn Wind und Wasser toben. Nachdem Orkan Xaver 2013 einige Schäden anrichtete, hat man begonnen, die Warften nach und nach zu erhöhen. Und weil die Nordsee so ein sedimentreiches Gewässer ist, gibt es Überlegungen, das Wasser bei Überflutungen länger stehen zu lassen, damit sich mehr Sedimente ablagern und die Hallig selbst in die Höhe wächst. Dazu müsste man mehrere Sieltore bauen. Die Hoger denken nicht ans Aufgeben und werden von der Landesregierung unterstützt. Alle Halligen haben nämlich die Funktion von Wellenbrechern für die nordfriesische Küste. Hoge hat schon eine kleine Steinkante zum Schutz, die auch gewartet wird, sagt Bürgermeister Michael Klisch.
Und vor der Steinkante ins Watt rausgebaut sind an verschiedenen Stellen der Hallig Lahnungen. Diese doppelte Pfahlreihe, die mit Reisigbündeln ausgefüllt wird. Diese Reisigbündel müssen regelmäßig nachgepackt werden. Es muss auch mal ein Pfahl gewechselt werden. Das sind so die Hauptaufgaben der Küstenschützer. Immer mit dem Ziel, das herankommende Wasser in der Strömung zu verlangsamen und damit mögliche Schäden abzumildern.
Ein Herr vom Gemeindevorstand schleppt Eimer voller Muscheln in die Kirche. Die schöpft er vor Landsende im Osten von Hoge, wo sie in großen Mengen angeschwemmt werden.
Wir wissen, dass die großen Gästegruppen, die nehmen sich alle gerne eine Muschel von hier mit, aus dieser besonderen Kirche eine Muschel. Aber die Kirche steht hier wirklich nicht auf festem Grund, sondern auf dem Strandsand. Und vor Jahrzehnten war dieser Kirchwalldeich noch gar nicht gebaut und da war die Kirche regelmäßig auch von Land unter betroffen. Teilweise stand das Wasser bis zur Altarstufe. Das gab es auch, dass die Kirche unter Wasser stand. Kirche und Friedhof unter Wasser.
Und so schüttet der Gemeindevorstand die Muscheln zwischen die Kirchenbänke jedes Jahr neu. Immer vor Saisonbeginn. Souvenir, Souvenir. Die meisten sind Herzmuscheln.
Der hohe Norden, zumindest für deutsche Verhältnisse, Nordfriesland und die Hallig Hoge. Wir bleiben am Meer, aber wir rasen jetzt um den halben Erdball nach Chile, wo es ganz im Süden gleich richtig wild wird und sich alle ordentlich festhalten müssen auf dem Schiff. Hier aber erstmal südamerikanische Entspannungsmusik von Chico Trujillo, Varga Varga. We'll be right back. hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Die raue See hat's uns heute angetan. An der Nordsee wird es stürmisch und wild im Herbst und im Winter. Aber bei allem Respekt, und das Meer darf man sowieso nie unterschätzen, es geht noch viel krasser. Die berüchtigste Schiffspassage der Welt, das ist die Südspitze von Südamerika, das legendäre Kap Horn. Heftige Stürme können von einer Minute zur anderen aufkommen. Dazu kommen außerordentlich starke Meeresströmungen und der entsprechende Seegang. Kap Horn gilt als der größte Schiffsfriedhof der Welt. 800 Segelschiffe sollen dort untergegangen sein. Für die Besatzung gab es keine Rettung. Es ist also immer noch ein Abenteuer, Kap Horn zu besuchen. Die Südspitze der südlichsten Insel vor Feuerland. Für Helmut Stapel und Nicole Schulze-Eisen war es ein Lebenstraum, das einmal zu erleben. Kap Horn und Feuerland vom Wasser aus. Mit Pinguinen, mit Gletschern, die direkt ins Meer münden, mit umwerfender Landschaft und mit viel Wetter, das manchmal alle Pläne ändert.
Hallo, how are you doing? Welcome on board. Hallo, wie geht's? Willkommen. Willkommen an Bord.
Keine Frage. Die Ventus Australis ist ein internationales Schiff. Der nur 89 Meter lange Expeditionskreuzliner liegt vor uns in der kleinen argentinischen Hafenstadt Ushuaia am Anleger. Knapp 200 Passagiere aus 16 Nationen sind an Bord. Von Kanada über die Schweiz und Japan bis nach Australien. Einmal das berüchtigte Kap Horn sehen. Für diesen Traum haben wir, genauso wie die anderen Passagiere, eine mehrtägige Anreise in Kauf genommen. Und für manche Passagiere ist es noch dazu die erste Kreuzfahrt im Leben. So wie für Karl Torgele und Christiane Bager aus Österreich.
Ja, irgendwie ein leichtes Kribbeln im Magen. Deutlich aufgeregter als zum Beispiel bei einem Flugzeugstart. Es ist was total Neues für uns. Erste Kreuzfahrt überhaupt. Ja, mal schauen, was kommt.
Wir fahren ja dann über Nacht ans Kap Horn. Bin gespannt, wie die Nacht ist in dieser rauen See und was morgen in der Früh passiert.
Dann geht es los, aus der Bucht hinaus in den Beagle-Kanal. Der Blick aus dem 2x2 Meter großen und bodentiefen Kabinenfenster ist atemberaubend. Zerklüftete Felsen reichen bis ans Ufer. Die wilde und kahle Landschaft strahlt eine unglaubliche Ruhe aus.
Das offene Meer lässt noch auf sich warten. Die Küste von Feuerland besteht aus vielen Inseln, Fjorden und Kanälen. Die Ventus Australis gleitet in die Abenddämmerung hinein.
Die Ankerkette alarmiert am nächsten Morgen alle, die noch nicht aufgeregt oben an Deck stehen. Die Nachricht hat schnell die Runde gemacht. Expeditionsleiter Marcello Gallo verkündet offiziell:
So, hello everybody, good morning. It's 6:30 in the morning and we have just arrived in front of Cape Horn.
Die felsige Steilküste der Insel ragt in der Morgensonne vor dem Schiff auf. An der grasbewachsenen Klippe sehen wir einen weißen Leuchtturm. Es ist 4 Grad kalt. Die See ist relativ ruhig. An Bord bereitet die Mannschaft die 8 großen Schlauchboote für den Landausflug vor. Aufgeregt versammeln sich die Passagiere in ihrer wetterfesten Kleidung an Deck.
Die Spannung steigt. Aber plötzlich fegen heftige Windböen über das Deck und schieben uns fast davon. Hagel trifft ins Gesicht. Der Himmel ist schlagartig voller Wolken. Die Kranausleger mit den Schlauchbooten stoppen. Kap Horn macht seinem Ruf alle Ehre.
In this case, Kap Horn is a very particular place, very, very wild. And sometimes there, the wind is very strong.
Was das angeht, ist Kap Horn ein wilder Ort und sehr windig. Wir können die Schlauchboote nur sicher im Wasser manövrieren, wenn der Wind nicht mehr als 50 Stundenkilometer hat. Die Böen heute Morgen sind bis zu 130 Stundenkilometer stark. Deshalb konnten wir nicht an Land gehen.
Das war es dann mit unserer Schlauchboottour nach Kap Horn. Wir sind enttäuscht, aber nehmen es so gelassen wie die anderen Passagiere auch.
Ich bin enttäuscht, aber es geht nun mal nicht anders. Ich bin trotzdem froh, dass wir hier sind.
Ich bleib lieber hier, ich will nicht im Meer enden. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, das muss doch möglich sein. Aber jetzt, nachdem wir hier oben sind, ist es doch recht windig und ich habe doch Respekt.
Das ist auch dringend angebracht. Denn die Ventus Australis hat mit schwerer See zu kämpfen. Der Schiffsrumpf neigt sich mächtig zur Seite. In der Bar rutschen die Gläser über die Tische. Expeditionsleiter Gallo gibt vorsichtshalber Anweisungen. Das Boot wird wenden und wir sollen uns sicherheitshalber festhalten.
So, hello everybody, please pay attention. We are about to make a turn. Please hold on very tight to any handrail or remain seated, please. It's gonna be over in a moment, but please remain seated. We're gonna make a turn to leave Cape Horn. Thank you.
Das Ziel, die gut 70 Seemeilen entfernte Wulaya-Bucht. Es geht zurück in den Schutz der patagonischen Fjordwelt. In der Wulaya-Bucht ist schon Charles Darwin auf seiner Expedition im Jahr 1831 an Land gegangen. Am frühen Nachmittag fahren wir endlich mit den Tourführern im Schlauchboot los.
Die dicke schwarze Außenwand des Bootes drückt sich an den kleinen Anleger. Wir steigen aus. Die Luft ist herrlich klar. Überall wächst dichtes Gras. Dazwischen stehen knorrige Laubbäume, die zum dichten Wald werden. Es ist ein erstaunliches Gefühl, dort zu stehen, wo schon Charles Darwin das Land betreten hat. Als er hier vor mehr als 180 Jahren auf die Ureinwohner getroffen ist, war auch er erstaunt, erzählt Marcelo Gallo.
What was very unique about these people is the fact that they were all.
Die Jagan waren einzigartig. Sie haben in dieser kargen und kalten Umgebung total nackt gelebt und sich von dem ernährt, was die Natur ihnen gegeben hat. Seelöwen, Delfine, Muscheln oder Fisch. Sie waren in Kanus unterwegs und haben ihre Wohnorte gewechselt.
All of that, living in Kanus, being a nomadic group that was moving all the time from one place to another.
Und vor allem, die Jagan-Indianer haben sich mit Walfett eingerieben, um sich vor der Kälte zu schützen. Vielleicht deshalb hat Charles Darwin über die geruchsintensive Begegnung geschrieben, dass, so wörtlich, diese Geschöpfe das Elendste sind, was ich jemals gesehen habe.
Wir steigen zwischen Felsen, Moos und windschiefen Laubbäumen bergauf. Die Bäche zeugen davon, dass wir mitten im patagonischen Sommer sind. Das Eis der Gletscher schmilzt. Die Natur wirkt unglaublich beruhigend und birgt auch manches Geheimnis, erzählt ein Tourführer.
Der Baum da, der kleine Baum, das ist eine Winterrinde. Aber nicht Winter von der Saison, sondern vom Namen John Winter. Ja, das war der Kapitän neben Francis Drake Ende des 16. Jahrhunderts. Und die waren also Piraten, ja, die hierher gekommen sind. Und John Winter hat entdeckt, dass dieser Baum Vitamin C enthält. Also es war also die Heilung gegen Skorbut.
Oben auf der Hügelkuppe angekommen, zeigt sich Feuerland mit glitzerndem Wasser, malerischen Buchten und schroffen Inseln bis zum Horizont. Allerdings meldet sich nach der Anstrengung nun der knurrende Magen. Baumrinde mit Vitamin C reicht da nicht. Und alle sind froh, nach Abstieg und Schlauchboottransfer das Schiffsrestaurant zu kapern.
Eduardo Soto, der Schiffskoch, ist dort guter Dinge. Noch war das Wetter nicht so, dass er in der Küche seine Tricks gegen Seegang anwenden musste.
Nosotros contamos con lo siguiente. Este barco se mueve. Es una cosa que cuando los toca marea.
Wenn wir richtig Sturm kriegen, dann befestigen wir die Kochtöpfe auf dem Herd seitlich mit Seilen. Wir machen dann auch die Suppentöpfe nur halb voll, damit durch die Schiffsbewegungen nichts rausschwappt. Außerdem sind unsere Leute darin geschult, bei Sturm mit dem Essen zu gehen und trotzdem nichts zu verschütten.
Er kann zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass genau dieses Wetter die Ventus Australis noch heimsuchen wird. Nach einer ruhigen Nachtfahrt im Beagle-Kanal erreichen wir den Pia-Fjord. Links und rechts ragen Felswände bis zu 1600 Meter steil auf. Wasserfälle rauschen in das blaugrüne Wasser des Fjords.
Wieder geht es nach dem Ankern mit den Schlauchbooten in sausender Fahrt an Land, direkt zum eisblauen Gletscher. Ein riesiger Eisklotz bricht vom Gletscher ab und stürzt ins Wasser. Das gewaltige Geräusch lässt die Luft erbeben. Zwei Mitreisende sind begeistert.
Spektakulär. Mein Herz klopft super. Genial.
Das ist super. Unglaublich laut und kraftvoll. Wahnsinnige Power. Ein Glücksfall, ein echter Glücksfall. Wahnsinnig toll. Ich kriege richtig Hühnerhaut.
Fast 26.000 Quadratkilometer Landfläche bedecken die Gletscher in Chile. Gut 90% davon sind in Patagonien. Einige Gletscher schmelzen wegen der Klimaerwärmung. Andere wiederum wachsen weiterhin. Warum das so ist, wird noch erforscht. Angesichts der Eismassen fühlen sich aber vor allem die Schweizer Passagiere wie zu Hause.
Super, ganz tolle Sache. Der ist riesig, der ist viel größer als die in der Schweiz und geht direkt ins Meer.
Gestern dachte ich, jetzt reicht's dann. Wir gehen wieder zu einem Gletscher und es ist doch so, dass jeder wieder anders ist und fast toller als der letzte. Es ist wirklich monumental, was hier abläuft.
Und als hätte die Natur nur auf diesen Satz gewartet, braut sich gewaltig was am Horizont zusammen. Die metallenen Schiffstüren werden nach der Rückkehr fest verriegelt. Keiner darf mehr rausgehen. Ausgerechnet heute führt der Kurs aus dem sicheren Beagle-Kanal raus in Richtung Ozean, wo der Pazifik auf den südamerikanischen Kontinent prallt. 160 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit und 5 Meter hohe Wellen machen die Fahrt durch die Nacht zu einem Abenteuer. Immer wieder donnert das aufgewühlte Meer gegen die Bordwand. Als die Sonne aufgeht, hat das Schiff die sichere und ruhige Magellanstraße im Landesinneren erreicht. Premierenkreuzfahrer Karl Torgele streckt den Kopf aus seiner Kabine.
Das Schiff hat geschaukelt und ich musste wirklich in die stabile Seitenlage gehen, damit ich mich im Bett halten konnte. Also ich war schon etwas überrascht über die Bewegung des Bootes. War eigentlich alles gut, keine irgendwelchen Anzeichen von Seekrankheit. Also ich bin eigentlich ein echter Seemann.
Trotzdem ist auch er froh, kurz darauf wieder Land unter den Füßen zu haben. Es geht am Aguila-Gletscher auf die Wanderung in einen ganz besonderen Wald.
Wir gehen gerade in den subantarktischen Urwald,
erzählt Tourführer Luciano Martinez.
Das ist der am südlichsten liegende Urwald der ganzen Welt. Südlicher als Patagonien findet man nur die Antarktis. Und in der Antarktis gibt es nichts mehr als eine Art von Gras und eine Art von Blumen.
Ein dicker Moosteppich, gelbe Flechten auf den Baumstämmen, hoch aufragende Baumwipfel mit Laub. Dazwischen Felsbrocken und absolute Ruhe. Man hört nichts außer den Wellen am Kiesstrand. Der Urwald steht direkt bis ans Wasser.
Führer Luciano hat sein ganz eigenes Instrument, um diesen Moment für uns zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Wir alle sollen die Augen schließen und nichts sagen. Dann plötzlich, inmitten der Stille,
als wir mit den Schlauchbooten zurückfahren, sind alle irgendwie stiller und in sich gekehrt. Die Reise führt noch kurz zur Pinguininsel, Isla Magdalena mit ihren mehr als 40.000 Magellan-Pinguinen. Danach wartet der Hafen von Punta Arenas auf die Ankunft des Schiffes.
5 im wahrsten Sinne des Wortes bewegte Tage sind vorüber. Wenn es auch mit der Schlauchbootfahrt nach Kap Horn nicht geklappt hat, ist doch die Schiffsreise ans Ende der Welt ein unvergessliches Erlebnis.
Wir bleiben noch ein bisschen in Südamerika. Hier sind Macha y el Bloque Depresivo mit La Carretera, die Landstraße. Und die führt hier auf jeden Fall weg von einer Liebesgeschichte. Ich suche ja in jedem südamerikanischen Lied nach Corazón, Amor und Dolor, Herz, Liebe und Schmerz. Dolor zumindest habe ich gefunden in La Carretera.
La Carretera tendrá que esperar. El viento en contra que no me deja pensar. Alicia y sus ojos grises cuando lo ve. sentí mortal. Traigo de todo para conversar, licor de oro para relajar. Afuera llueve, que llueve, y para ti es normal. Sígueme, sígueme hasta que me pierda. Quiero bailar con la tontera para burlarme del dolor. Sígueme, sígueme hasta que me pierda. Quiero bailar con la tontera para burlarme del
Das Meer zieht Menschen in seinen Bann. Und erstaunlicherweise scheint das bei den unwirtlicheren Weltmeeren noch krasser zu sein als beim friedlichen warmen Mittelmeer zum Beispiel. Von außen betrachtet klingt das wirklich ungemütlich. Mutterseelen allein auf einem winzigen Stück Fels im tosenden Atlantik. Das ist nicht lieblich und hübsch, denn da gibt es keine blühenden Zitronen und keinen Olivenhain, sondern Sturm, Kälte, Dauerregen, düstere Winter und außenrum nichts als Meer. Und ein Leuchtturm. Simon Berninger ist bei seiner Reise nach Boston auf eine Frau gestoßen, die 20 Jahre lang die Leuchtturmwärterin des Boston Light war. Das ist der älteste Leuchtturm Nordamerikas und er ist immer noch in Betrieb. Auf geht's an die Atlantikküste von Massachusetts.
Here comes the horn, everyone. And there we go.
Mit dem Signal aus dem Horn sticht das Schiff der Boston Harbor City Cruises in See. So eine Hafenrundfahrt ist eine tolle Gelegenheit, um die Skyline von Boston vom Wasser aus zu sehen. Da stehen moderne Wolkenkratzer neben historischen Backsteingemäuer, die man eher in England vermuten würde. Die Engländer haben Boston ja auch ziemlich beeinflusst, wie ich später noch lernen werde.
Long Wharf is the oldest wharf in continuous use in America.
Während ich also aufs Ufer schaue, hat Tourguide Kevin Infos für uns. Zum Beispiel zum historischen Kai von Boston, dem Long Wharf.
How long, you may ask? Well, 2,000 feet off the original shoreline. It was also on Long Wharf that the British soldiers fled forever on March 17th, 1776.
Hier haben sich vor mehr als 200 Jahren Szenen abgespielt, die Weltgeschichte geschrieben haben. Im Hafen von Boston begann der Unabhängigkeitskrieg der 13 britischen Kolonien in Amerika.
You'll see sort of this one like little stick coming out. That is the Boston Light. Out on Little Brewster Island.
Schon damals war Boston Light da. Die älteste Leuchtturmstation, die in Amerika ohne Unterbrechung in Betrieb ist. 23 Meter hoch ist der weiße Leuchtturm auf einem kleinen Eiland rund 14 Kilometer vom Festland entfernt.
Some folks take it for granted like little things like that. But Boston Light is the last manned lighthouse in the country. All the other ones are automated.
Eine bemannte Leuchtturmstation also, die einzig verbliebene ihrer Art in ganz Amerika. Aber die letzte Leuchtturmwärterin ist jetzt in Rente gegangen.
Sally Snowman, incredibly knowledgeable and an excellent person.
Diese Frau, erfahre ich, hat 2 Jahrzehnte auf diesem kleinen Eiland gewohnt, an dem unser Schiff gerade vorbeifährt. Ich sehe da nichts als den weißen Leuchtturm und daneben ein Wohnhaus. Kein Supermarkt, keine Kneipe, nicht mal ein Boot, mit dem man das Inselleben hinter sich lassen könnte. Wie will man es da länger als für einen Schnappschuss vom Leuchtturm aushalten? Für mich unvorstellbar. Ich will diese Frau treffen und mehr von diesem Leben erfahren. Dafür mache ich Sally Snowman ausfindig im Hafen von Boston.
Are you Sally?
Nice to meet you.
Hello.
Hi there. Well, we're going to head this way down to the waterfront.
That's cool.
Okay, let's go down here. Yeah.
Am Wasser ist Sally Snowman immer noch am liebsten. Wir gehen zum Ufer, denn heute wird sie noch Freiwillige der Küstenwache coachen. Kaum zu glauben, dass diese Powerfrau schon 72 Jahre alt ist. Und doch ist sie jetzt eben Rentnerin. Das heißt auch, sie lebt wieder auf dem Festland, in einem kleinen Küstenort bei Boston. Die Zeit auf der Mini-Insel mit Leuchtturm ist für sie vorbei.
I'm just missing it so much. I didn't.
Ich habe ja geahnt, dass es irgendwann mal zu Ende geht, aber nicht, wie sehr mich das dann mitnehmen würde. Es war ja quasi mein Zuhause.
In den 20 Jahren, in denen Sally Snowman auf dem knapp ein Fußballfeld kleinen Eiland wohnte, hat sie es sich dort tatsächlich heimisch gemacht.
Beauty all around me. I mean, there was never a dull moment.
Ihre Augen strahlen, wenn sie von ihrem Inselleben erzählt.
I'd go out with my yoga mat. There's a lot of nature type of things out there. The seasonal birds that come and what have you. The monarch butterflies.
Sie hat die Schönheit der Natur auf der Insel genossen, die vielen Vögel beobachtet, die Schmetterlinge in ihrem Garten.
And there was a lot of work out there.
Und sie hatte einiges zu tun.
The place was always needed to be cleaned and keep it looking good for when the visitors come out. And I got to clean that lens at the top of the tower.
Putzen, putzen, putzen für die Besucher auf der Insel und damit die Linsen des Leuchtturms sauber bleiben.
And I always had backup food. If you don't bring it with you, it's not there. So you have to plan really good.
Essen musste sie auch immer selbst mitbringen. Es gab ja keinen Supermarkt auf der Insel. Planen, was man braucht, war vor allem im Winter wichtig, wenn die See stürmischer wurde. Dann konnte im Worst Case auch niemand kommen und Vergessenes vorbeibringen. Oder gar die Insel evakuieren. Einmal war es echt brenzlig, im Winter 2013.
During that blizzard that lasted for 2.5 days.
Es gab mal einen Sturm, der dauerte mehrere Tage. Da schlugen die Wellen bis hoch gegen die Hauswand und man hätte schon Angst haben können. Aber ich dachte nur, und wenn schon, einen schöneren Ort zum Sterben könnte ich mir gar nicht ausdenken. Ja, also wirklich Angst hatte ich nie. Und das, obwohl ich eigentlich ein Angsthase bin. Aber ich bin auch spirituell und ich glaube, dass mich Gott und seine Engel beschützen.
I really believe that, you know, my soul is connected to that island.
Zum Glück, sagt sie, sind Unwetter wie im Winter 2013 selten. In der Regel schwappten nur tobende Wellen in der kalten Jahreszeit über die Uferbefestigung. Im Sommer kamen dann die Touristen auf die Insel, um den Leuchtturm zu sehen. Und an den Wochenenden bekam Sally Snowman zusätzlich Besuch von ihrem Mann Jay.
Jay only came out on weekends. He loves Boston Light too, but he also liked being on the mainland.
Er mag Boston Light zwar auch, aber genauso gerne ist er auf dem Festland. Für mich war Boston Light immer schon sehr besonders. Als Kind hat mich mein Vater mal mit rausgenommen, als er bei der Küstenwache war. Er hatte ein Picknick organisiert und da war ich mit 10 Jahren das erste Mal auf der Insel. Ich habe sofort zu meinem Vater gesagt, hey, hier will ich mal heiraten.
And so I am definitely an island girl.
Musik. Ein Island Girl ist sie definitiv geworden. Auch ihren Mann hat Sally Snowman 1994 tatsächlich auf Little Brewster Island geheiratet. Beide waren auch gemeinsam Freiwillige bei der Küstenwache, haben geholfen, die Insel in Schuss zu halten und auch den Leuchtturm zu bedienen. Damals war der Wärter noch ein Mann.
When Jay and I started volunteering out there in 94,
als wir dort 1994 mit unserem Freiwilligendienst für die Küstenwache angefangen haben, war der Leuchtturm noch nicht automatisiert. Wir mussten also jeden Tag vor Sonnenuntergang die Treppen hoch zum Leuchtraum und das Licht anknipsen. Und dasselbe dann am Morgen, um es wieder auszuschalten. Dann schauen, ob in der Nacht irgendwas auf die Insel gespült wurde und so weiter. Aber ja, jeden Tag ging es mindestens zweimal den Leuchtturm hoch und runter.
So we always climbed the tower twice.
In einem Album hat Sally Snowman liebevoll die Fotos zusammengestellt, die sie in Archiven ausgegramt, in Zeitungsartikeln ausgeschnitten oder eben selbst gemacht hat.
And this is the lens. Oh my gosh, 336 individual prisms.
Es sind 336 Einzelprismen. Aus Frankreich. Sie haben sie hierher gebracht, den ganzen Weg über den Atlantik auf die Insel und oben im Turm haben sie sie zusammengebaut.
Got it out to Little Brewster and then put it back together. See how they did that. And magnifies it to 2 million candle power.
Jahrzehntelang war es eine Kerze in der Mitte, deren Licht die Glasprismen millionenfach verstärkt über den Atlantik strahlten. Als letzter Leuchtturm der USA wurde Boston Light 1998 automatisiert. Das heißt, seither musste das Licht nicht mehr per Hand an- und ausgemacht werden. Die Digitalisierung hat auch diese Ära beendet. Die Leuchtturmstation sollte aber trotzdem besetzt bleiben. Boston Light ist von nationalem Interesse und steht sogar auf der National Historic Landmark Liste, ein Kulturgut, besonders schützenswert und bedeutungsvoll. Auf Little Brewster Island gibt es heute noch zu sehen, welche historischen Szenen sich hier abgespielt haben müssen. Sally Snowman zeigt das Foto von einer Einritzung in einem Felsen auf Little Brewster Island, SW, und das Jahr 1768.
In one of the traditions is to engrave your initials or name into the rock.
Es gibt ja diese Tradition, dass man sich mit seinen Initialen auf der Insel verewigt. Und das hier ist von 1768, als die Engländer hier waren und das Land ihre Kolonie war. SW steht für South Wales, also das heutige London. Und hier siehst du eine eingeritzte Krone.
Wow.
And that's still out there.
Das hier ist ja die erste Insel, auf der man Land betreten kann, wenn man von Europa mit dem Schiff herkommt. Darum eben wurde Boston Light auch dort errichtet.
Auch das gehört zum vielbestaunten Must-See, wenn die Boston Harbor City Cruises Touristen nach Little Brewster Island bringen. Dann verkehrt sich das Einsiedlerleben, das der Leuchtturmwärterjob bedeutet, schnell mal ins Gegenteil.
No more than 50 people at a time.
Wenn auch unter Einschränkungen.
Und nicht länger als 1,5 Stunden. Höchstens 8 Leute können den Leuchtturm hoch und dann zurück in den Hafen, wo schon die nächste Gruppe für Boston Light wartet. Und dazwischen gab es immer 1/2 Stunde Luft. Aber es kommen ja auch ständig Kajakfahrer oder Bootsleute auf die Insel, um sich kurz auszuruhen. Also ja, das war toll, aber am Ende des Tages dachte ich immer, endlich habe ich meine Insel wieder für mich.
I have my island back.
Ihre Insel, sagt Sally Snowman. Mehr als 20 Jahre hat sie dort tatsächlich alleine gelebt, im Leuchtturmwärterhäuschen direkt neben Boston Light. So richtig vermisst hat sie aber nichts, nicht einmal ihren Ehemann.
So my joke was, just leave me out there.
Doch nun vermisst sie Little Brewster Island. Ein kleiner Trost bleibt ihr. Von dem kleinen Küstenort bei Boston, wo sie nun wieder mit ihrem Mann Jay zusammenwohnt, hat sie es nicht weit bis zum Ufer. Von dort aus können die beiden nun zusammen sehen, wie ihr Leuchtturm weiterleuchtet. Denn Boston Light bleibt freilich stehen, als Besuchermagnet für Touristen und zur noch viel größeren Freude von Sally Snowman.
Aus Boston, genauer aus der Vorstadt Newton, kommt Aoife O'Donovan. Ihr gälischer Vorname legt es schon nahe, die Familie stammt aus Irland und irische Musik schwingt immer ein bisschen mit bei ihr. Hier ist sie zusammen mit Taylor Ashton und dem Song Loretta. Die beiden haben das übrigens während der Corona-Zeit aufgenommen. Da durften ja alle ein bisschen eine Ahnung bekommen von der Leuchtturm-Einsamkeit. Well, Loretta, she's my ballroom girl, wears them sevens on her sleeves, dances like a diamond shines, tells me lies I love to believe. Her age is always 22, her laughing eyes a hazel hue, spends my money like a waterfall, loves me like I want her to, loves me like I want her to. Sings the red is fine, long and lazy, blonde and free, and I can have her any time. I can have her any time. Setting sun. She don't cry when I can't stay, at least not till she's all alone. Well, Loretta, I won't be gone long. Keep your dancing slippers on. Keep me on your mind a while. I'll be back there to make you smile. I'll be back there to make you smile. Von den Meeren dieser Welt kommen wir jetzt wieder zurück nach Hause und für die allermeisten von uns ist das doch eindeutig das Festland. Auch wenn uns das Meer vielleicht in unseren Tagträumen ein treuer Begleiter ist. Ich tippe, Menschen, die nicht auf einer Hallig wohnen, denken dann spontan eher an ein warmes, friedliches, blaues oder gar türkisenes Meer, in dem es sich schwerelos dahinschweben lässt. Ich gehöre zu diesen Warmbaderinnen. Das mit dem wilden Sturm, das überlasse ich zumindest lieber beinharten Seeleuten. Wer jetzt nochmal richtig auf den Fernwehknopf drücken will, Bilder aus Feuerland, da wo wir heute mit dem Schiff unterwegs waren, die verrichten dieses Werk zuverlässig. Wem das zu kompliziert ist, einfach den Radioreisen-Podcast holen. Da geht es in die weite Welt und in die nahe auch. Zu finden sind wir in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich träume jetzt jedenfalls vom Schweben in einem ruhigen blauen Meer. Am Mikrofon war Bärbel Wossack. Thank you.